Ja, ich wünsche euch auch eine gesegnete Zeit. Ich warte noch, bis alles fertig ist für die Videoübertragung. Und dann können wir auch gleich mit der Predigt starten. Das leidige Thema, Gott und das Leid. Ich bin froh, dass es nicht die erste Predigt ist nach eurer Sommerpause, sondern dass ihr schon mal ein bisschen Fahrt aufnehmen konntet. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber das Thema liegt mir schon lange auf dem Herzen und es ist wirklich ein leidiges Thema. Und ich möchte auch ohne großes Vorgeplänkel gleich mit einsteigen in den Bibeltext, den ich als Aufhänger dazu genommen habe, weil ich habe einiges zu dem Thema zu sagen. Und zwar finden wir den Dauert es immer so ein bisschen mit ein paar Sekunden Verzögerung? Kann das sein? Okay. Unser Bibeltext oder mein Aufhänger zu dem Thema steht in Johannes 9, die Verse 1 bis 3. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten Jesus: Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Die Jünger werfen in dieser Geschichte eine fundamental wichtige Frage auf, und zwar die Frage nach dem Leid. Sie fragen sich: Was hat dieser Mann eigentlich verbrochen, dass ihn solch eine Strafe und solch ein Schicksal ereilt hat? Wer hat denn hier gesündigt? Oder hat hier jemand gesündigt? Und wenn ja, wer? War es der Mann oder war es seine Eltern? Wer hat Schuld an seiner Situation? Diese Fragen bewegten die Jünger, denn für die Zeitgenossen Jesu lag es auf der Hand. Nach jüdischer Auffassung hingen Krankheit und Sünde sowie Heilung und Sündenvergebung eng zusammen. Und im Falle von diesem Blindgeborenen musste irgendjemand Schuld haben, entweder er selbst oder der Lebenswandel seiner Eltern. Verfallen wir manchmal nicht auch allzu gern in dieses Denkmuster, dass Segen und Zuwendung Gottes davon abhängt, dass wir ein makelloses Leben führen? Und dass es doch Gründe geben muss für das Leid auf unserer Welt? Und diese Fragen, wisst ihr, bewegt nicht nur uns Christen. Viele Menschen, mit denen ich über Gott rede, fragen mich immer wieder: Frank, wie kann es bei so viel Leid auf der Welt eigentlich einen liebenden Gott geben? Oder wie kannst du da noch an einen liebenden Gott glauben? Und ich habe festgestellt, wenn wir auf diese zentrale Frage keine reife Antwort haben, werden wir die Fragenden schnell verlieren. Erst kurz vor den Sommerferien hatte ich mit ein paar Kameraden während, ich nenne es mal, einer zweitägigen Wanderung im Pfälzerwald ein interessantes Gespräch zu diesem Thema. Und was meine Kameraden bewegte, war: Wie kann man bei so viel schwerstem und unschuldigem Leid, das kein gutes Ende findet, an einen Gott glauben? Es ging hier meinen Kameraden also nicht um, ich nenne mal, halbschlimmes Leid, das am Ende noch irgendwie gut ausgeht. Wir kennen solche Geschichten genügend von unseren Büchertischen. Eine Frau endet nach einem schweren Unfall im Rollstuhl, aber dort entdeckt sie ihr evangelistisches Talent. Oder die Geschichte von gerade eben, als Jesus einen Blindgeborenen heilt, um seine Vollmacht zu zeigen. Nein, es geht hier um die schwerste Form des Leides. Es geht um Leid, das entsteht, wenn Völker mit einem Vernichtungskrieg überzogen werden und wenn durch solch einen Krieg der gewaltsame und unverschuldete Tod und schwerste Verstümmelung in Tausenden von Familien einzieht. Es geht um das Leid, das entsteht, wenn Menschen, die im Geiste oder im Leben krank geworden sind, in ihrem Amoklauf unschuldige Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit in den Tod reißen. Es geht um das Leid, wenn Kinder mit Krankheiten auf die Welt kommen, die ihnen keine Chance geben, das Erwachsenenalter zu erreichen. Es geht um das Leid, wenn Kleinkinder vergewaltigt und damit ihr Leben und ihre Entwicklung zerstört werden. Es geht um das Leid, wenn tausende Menschenleben durch Tsunamis, Erdbeben oder Vulkanausbrüche ihr Leben, ihre Lieben, ihre Existenz und ihre Gesundheit verlieren. Und so weiter. Die Reihe würde sich beliebig fortsetzen lassen. Die Frage nach der Rolle Gottes bei dieser Art von Leid ist die wichtigste und die schwerste Frage an unseren Glauben. Denn wie kann es bei all dem unschuldig erlittenen Leid auf der Welt einen gerechten und liebenden Gott geben? So lautet ihre berechtigte Anklage. Sie sagen, ein Gott, der das alles nicht verhindert, ist entweder kein allmächtiger Gott oder er ist kein liebender Gott. Denn wenn er allmächtig wäre, wie kann man dann von ihm behaupten, er sei ein liebender Gott, wenn er all dies nicht verhindert? Oder aber er ist ein liebender Gott, dann kann er aber unmöglich allmächtig sein, denn sonst müsste er dies alles verhindern. Mit der Frage nach dem unschuldigen Leid, das darüber hinaus auch noch kein gutes Ende findet, stellen wir uns einer der zentralsten Fragen unseres Glaubens. Und ich möchte euch heute in die Erklärungsversuche hineinnehmen, die auch ich mir selbst zurechtgelegt habe, um auf diese schwierige Fragen eine Antwort zu haben, weil sie mir eigentlich sehr logisch und einleuchtend erschienen. Mein erster Erklärungsversuch lautete, soll ich klickern oder wie liegt es an? Wir kriegen das noch koordiniert, wir haben noch 2 Stunden Zeit. Mein erster Erklärungsversuch lautete, der Mensch hat eben einen freien Willen. Nach meiner langen Überlegung war das maßlose Leid ganz einfach ein Resultat unseres freien Willens. Und ich fand diese Lösung sehr logisch und überzeugend. Die Menschheit hatte sich gegen Gott entschieden und das, was wir sehen und die Menschen erleiden, ist nun das Resultat dieser freien Willensentscheidung gegen Gott. Eine gottlose Menschheit macht eben schlimme Sachen. Denn wären alle Menschen Christen, dann sähe es auf der Welt doch besser aus. Hätten die da draußen, also die Welt, wie wir sie so gern bezeichnen, hätten die sich, so wie ich, sich bekehrt, dann würde es uns allen besser gehen. Aber diese Theorie, meine Theorie und die Antwort, die ich drauf habe, wirft mehrere Fragen auf. Und die erste schwere Frage, die man sich hierbei stellen muss, ist, wie frei ist denn der Mensch in seinem Willen? Und weil diese Frage sehr wichtig ist, werden wir über diesen Gedanken auch eine kleinere Zeit verweilen. Ja, wie frei ist der Mensch in seinem Willen? Ohne Frage, und das vorweg, der Mensch hat einen freien Willen. Denn ohne einen freien Willen wäre der Mensch für seine Taten auch nicht verantwortlich. Und für die Folgen unseres Tuns müssen wir uns auch verantworten. Ohne dieses Prinzip gäbe es keine Gerichtbarkeit. Und so wie wir uns hier in unserem Leben vor einem Landes- oder Bundesgericht verantworten müssen, wenn wir ein Vergehen oder eine Straftat begangen haben, so werden wir auch alle einmal vor Gottes Weltgericht uns verantworten müssen für all unsere Taten, aber auch für unsere Unterlassungen. Darum wird es ein Weltgericht geben. Und wenn der Mensch keinen freien Willen hätte und nicht verantwortlich wäre, könnte es auch kein Weltgericht geben. Denn dort werden wir für die Folgen unseres Tuns gerichtet. Und ich mache mir hier keine Illusionen. Dort werden auch du und ich uns sehr wundern, welche schreckliche Folgen unseres Tuns oder auch unseres Nichttuns dort auftauchen werden. Es gibt in diesem Zusammenhang aber eine entscheidende Frage, die wir uns selbst stellen müssen und die lautet, wo liegt eigentlich die Grenze von unserem freien Willen? Und das ist eine sehr wichtige Frage. Ja, wo liegen die Grenzen unseres freien Willens? Wenn man dieser Frage nachgeht, merkt man sehr schnell, wie meine einfache Antwort, das gibt so viel Leid, weil der Mensch einen freien Willen hat und sich gegen Gott entschieden hat, auf einmal sehr dünn wird. Denn es gibt auch sehr wohl Grenzen unseres freien Willens und die muss man fairer halber auch beleuchten. Die erste Grenze sind zum Beispiel die Umstände, für die man nichts kann. Die Bibel beschreibt das sehr schön mit den Worten, und es geschah. Und es geschah, da hörte Abraham Gottes Wort. Und es geschah von dem Herrn, dass ihre Herzen verstockt wurden. Und es geschah des Herrn Wort zu Salomo. Und es geschah, eine Hungersnot kam in das Land des verlorenen Sohnes, als er das ganze Erbe verprasst hatte. Ja, die Vergeudung von dem Erbe, bei der uns allen bekannten Geschichte, das ist wahrlich die Verantwortung von dem Sohn. Das war sein freier Wille. Aber dass jetzt auch noch eine Hungersnot hereinbricht, dafür kann er jetzt wirklich nichts. Da begegnen ihm und uns auf einmal die Grenzen seines freien Willens. Da wird auch auf einmal auch der Sohn einfach nur noch Opfer gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge und für die kann er wahrlich nichts. Und solche Ereignisse, die für unseren eigenen Willen eigentlich nicht verantwortlich ist, begegnen uns in unserem Leben zuhauf. So zum Beispiel ganz einfach, wann und wo wir geboren werden oder als welches Geschlecht wir geboren werden. Ob wir 1795 in der Weite der Mongolei als Tochter eines Schafhirten geboren werden, ohne in unserem Leben jemals etwas von Gott gehört zu haben, oder wie ich im Jahre 1987 in Mitteleuropa als behüteter Sohn einer Baptistenfamilie in vierter Generation von Sonntagsschule über Teenagerkreis und Jugendgruppe jahrelang mitgeschleppt, christlich sozialisiert und dann tatsächlich nach 5 Freizeiten und 3 Evangelisationen hat er es endlich geschnallt, der Frank, und sich bekehrt. Respekt, da habe ich meinen Gott bestimmt mächtig beeindruckt. Aber hätte ich mich als Tochter eines mongolischen Hirten auch bekehrt? Wo hätte mich da mein super freier Wille hingeführt? Hätte ich Gott je kennengelernt? Wisst ihr, die Frage hierbei ist, was haben wir denn tatsächlich in der Hand? Oder nehmen wir Paulus. Wie viel Anteil hatte sein freier Wille bei seiner Bekehrung? Was berichtet uns hier die Bibel? Und es geschah, da sind sie wieder die Umstände, dass Saulus aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam. Da umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Wie viel freien Willen hat es Paulus gekostet, dass Gott auf diese spektakuläre Weise in sein Leben trat? Wo war seine Entscheidung hier dazu? Also wenn ich mich richtig erinnere, sah sein gut begründeter und mit freiem Willen beschlossener Plan ein wenig anders aus. Aber Gott trat in sein Leben, ungefragt. Und wenn Gott das mit Paulus machen kann, warum macht Gott dann dies nicht bei allen Menschen? Mit wie viel freiem Willen unsererseits ist Gott in dein und in mein Leben getreten? Unverdient, unvermittelt, nicht geplant. Wie viel eigenen Willen hat es dich und mich gekostet, von diesem Gott angesprochen und überwältigt zu werden? Wenn es um den freien Willen geht, ist sich das Gros der Wissenschaft in dieser Hinsicht einig. Von den Physikern bis zu den Neurowissenschaftlern bis hin zu den Psychologen. Das Handeln des Menschen unterliegt einem Prinzip, nämlich dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Und diese Wissenschaften, die breiten zu diesem Thema wirklich ein ganz großes Spektrum aus. Aber am Ende läuft alles auf eines hinaus. Und ich skizziere das jetzt ganz holzschnittartig. Bevor wir uns für etwas willentlich entscheiden, bedarf es immer einer Ursache und vor allem einer Emotion. die eine Wirkung in uns erzielt und damit eine Entscheidung zu einem bestimmten Handeln in uns auslöst. Eine willentliche Entscheidung unseres Gehirns kommt ganz, ganz einfach skizziert wie folgt zustande. Es fragt sich, ist das, was da gerade auf mich einwirkt und eine Emotion in mir ausgelöst hat, ist das neu? Und wenn ja, ist es für mich auch relevant? Eine willentliche Entscheidung eines Menschen geht also immer von einer Emotion aus. Oder eine Emotion geht dem voraus. Und ohne dass eine emotionale Ursache oder Wirkung vorangegangen ist, kann keiner von uns sagen, ich entschloss mich von mir selbst heraus interessiert an Gott zu sein. Keiner von uns kann von sich aus sagen, ich beschloss neugierig auf Gott zu sein. Keiner kann von sich aus sagen, ich beschloss Gott zu lieben und ihm nachzufolgen. Das können wir nur, wenn wir vorher auf einer Ebene angesprochen wurden, die wir nicht in der Hand haben. Und auf dieser Ebene ist unser freier Wille sehr begrenzt. Und diese Ebene ist die Gefühlsebene. Verliebt zu sein, das kannst du mit deinem freien Willen nicht beeinflussen. Ich habe nicht meine Katrin gesehen und habe gedacht, oh, die ist zwar hässlich wie die Nacht, ist sie nicht, aber in die könntest du dich verlieben. Das ist doch eine tolle Partie ansonsten. Vielleicht hätte sie reiche Eltern gehabt oder sonst was. Geht nicht. Neugierig auf irgendetwas zu sein. Du kriegst mich nie zum, wie nennen die sich, Briefmarken sammeln. Jetzt kriegst du mich nie dazu. Das kannst du, von mir aus kann ich das nicht steuern, dass ich jetzt neugierig werde aus Briefmarken sammeln. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Automotorsportzeitschrift gelesen. Kleines Exkursion aus meinem Leben, wenn ich zum Autohändler gehe und sage, ich brauche neue Reifen, dann fragt er ja was, dann sage ich ja schwarz und rund. Ich kann mich nie an Diskussionen beteiligen mit einem Kameraden, wie viel PS mein Auto hat und was für ein Baujahr und hier der Ford Mustang, hast du nicht gesehen? Fehlt mir komplett das männliche Gen dazu. Und aus dem Nichts heraus springt mich auf einmal die Formel 1 an. Und ich sage, hallo? Wie passiert das? Wenn ich jetzt vorher jahrelang Automotorsport gelesen hätte und da ständig hier Inputs gekriegt hätte, hätte ich es ja noch vorstellen können. Aber nein, von heute auf morgen springt mich die Faszination für Formel 1 an. Und da kann ich Fahrer zitieren, da kann ich Autos zitieren. Das geht da auf einmal. Ich habe mich nicht dazu entschlossen. Diese Faszination war auf einmal da. Niemand kann von sich aus jemanden sympathisch finden. Du kannst sagen, ich versuche mit dem Typ zu leben, der total unsympathisch ist. Aber niemand kann von sich jemanden sympathisch finden. Angesprochen zu werden von etwas, sodass es Interesse in dir weckt, das kannst du mit deinem freien Willen nicht steuern. Und wenn es so ist, stellt sich natürlich die Frage, was oder wer ist denn für unsere Willensentscheidung, uns für Gott zu entscheiden und interessieren, verantwortlich? Wer weckt eigentlich die Emotionen hierfür? Und wir schauen uns dazu ein paar Bibelstellen an. Jesus selbst sagt in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn mein Vater. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn mein Vater. Oder im Johannes 15, Vers 16, und Jesus sagt auch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Merkt ihr, wie es für unseren freien Luftballon Willen hier langsam eng wird? Muss ich länger drücken? Drücke mal eins weiter. Ich nick nur noch. Jawohl! Johannes 6, Vers 37. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Klicke mal wieder weiter. Wir machen das jetzt mit. Über Wortsteuerung. Johannes 6, Vers 65. Jesus schloss mit den Worten, niemand kann von sich aus selbst zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. niemand kann von sich aus selbst zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Die nächste, Römer 9, Vers 15 bis 16. Gott sagte zu Mose, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig allein auf Gott und sein Erbarmen. Oder die nächste, Römer 10, Vers 20. Ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten, sagte der Herr. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Holla, holla. Da lässt sich Jesus auf einmal von Menschen finden, die ihn gar nicht suchten. Und Paulus ist meiner Ansicht nach da ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Oder der nächste, 1. Korinther 2, die Verse 5 bis 6. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Und die letzte Bibelstelle, die ich noch aufführen möchte, obwohl es nur noch ganz viele weitere gibt, Epheser 2, Vers 8. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Eins weiter. Danke. Da merken wir auf einmal die Grenzen unseres freien Willens. Aber ohne freie Willensentscheidung geht es natürlich auch nicht. Nächste Folie. Aber wenn der Kapitän der Titanic dir den Eisberg zeigt, auf den du zusteuerst, und er dir den Weg zu den Rettungsbooten weist, wie wird deine freie Entscheidung dann wohl aussehen? Und wirst du dann, wenn du in diesem Rettungsboot sitzt und du siehst, wie Titanic langsam untergeht, wirst du dir dann wie eine manipulierte Marionette vorkommen und dich im Rettungslot dann bitterlich über diesen Captain beschweren, dass du gar keine andere Wahl hattest? Ich weiß es nicht, ich würde es nicht. Und wer wäre auf diesem Schiff für seinen kalten Tod im Meer verantwortlich zu nennen, dem diese Gefahr noch nicht einmal bewusst war? Der einfach wieder unter Deck geht, weil er sich sagt, was ist denn hier für eine Hektik? Weil ihm keiner auf diesem riesigen Schiff den Eisberg gezeigt hat. Weil er einfach die ihm bekannten Fakten und Tatsachen, die er hatte, die gegensprachen, um in dieser lauen Sommernacht in ein Rettungsboot zu steigen. Der sagt sich, hey, ich befinde mich hier auf dem modernsten Schiff, das je gebaut wurde. Dem sichersten Schiff, das je gebaut wurde. Es wird beworben, dass es unsinkbar ist. Und so weit im Süden, wie wir uns gerade befinden, ist noch nie in der ganzen Geschichte ein Eisberg gesichtet worden. Warum soll ich in ein Rettungsboot steigen? Hat dieser Mensch wirklich Schuld an seinem Tod? Und da stellt sich mir langsam die Frage, ob dieser Satz, den ich so gern benutzte, ich habe mich bekehrt, ob der überhaupt seine Richtigkeit hat. Denn wie viel überhebliches Selbstlob steckt in diesem Satz? Wie viel Willen war denn meinerseits wirklich nötig, als dieser Gott mein Herz berührte? Und dass Gott mein Herz angesprochen hat, war nicht mein Verdienst und auch nicht meine Entscheidung. Und ich merke sehr schnell, der freie Wille hat eine ganz eigene, komplexe Dimension. Und sie ist wirklich keine gute Antwort auf die Frage nach dem Leid in dieser Welt. Die nächste Folie. Was ich mir auch zurechtgelegt hatte, war die Theorie, alles Leid kommt aus der Sünde. Ja, ohne Frage, und das gebe ich unüberwunden zu, es gibt viel Leid, das ihren Ursprung in der Sünde hat. Es wäre eine Lüge, wenn wir das bestreiten würden oder wenn ich das bestreiten würde. Aber es gibt auch genügend Leid, das seinen Ursprung eben nicht in der Sünde hat. Wenn wir das Buch Hiob ernst nehmen, wenn wir die Gotteserkenntnis, die in diesem Buch ihren Ausdruck wiederfindet, ernst nehmen, dann werden wir feststellen, dass es unerklärbares Leid gibt, das seinen Ursprung eben nicht in der Sünde hat. Hiob wehrt sich gegen alle gängigen Argumente seiner Freunde, die auch mir immer wieder nur eingefallen sind, wenn ich versuchte, mir und anderen das Leid zu erklären und zu erklären, woher denn das ganze Leid aus dieser Welt stammt. Lass uns mal mit reinschauen, was diese drei Freunde argumentierten. Sie sagen zum Beispiel, nächste Folie, der Grund und die Schuld, für das du erlebst, liegt bei dir. Sie sagen, Gott erzieht dich im Leid. Ohne Frage, kann auch das mal der Fall sein. Durch leidvolle Erfahrungen können wir auch lernen. Und wenn wir durch leidvolle Zeiten gehen, graben wir unsere Fundamente meist tiefer als zuvor. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir reden in diesem Falle doch von Leid, das sich doch noch irgendwie in Maßen hält. Und als solches ist die Erklärung, Gott erzieht dich im Leid, doch auch wieder nur ein Teilaspekt und eine Teilwahrheit. Aber man kann damit doch nicht argumentieren, wenn wir von unermesslichem Leid reden, das obendrein keinen guten Ausgang hat. Willst du einem jungen Menschen, der todkrank geboren wird und in jungen Jahren sterben wird, sagen, Gott erzieht dich durch dieses Leid? Die nächste Folie. Die Freunde Hiobs sagen auch, das Leid entsteht als Strafe, als Folge der Strafe Gottes. In Hiob lesen wir aber von unermesslichem Leid, das nicht aus der Sünde und damit aus der Strafe kommt. Und Hiob verteidigt sich vor seinen Freunden und vor Gott zu Recht, dass er vollkommen schuldlos von diesem Leid getroffen wird. Und wir als Leser dieser Geschichte, die Gottes Wette im königlichen Thronsaal kennen, wissen, dass Hiob Recht hat. Auch ein gutes Argument, die nächste Folie bitte. Wenn das Leid nicht wäre, könnte man ja gar nicht bewusst das Glück erleben. Ja, auch das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es sind alles nur Teilwahrheiten. Und Teilwahrheiten haben immer ein Problem, dass sie eben immer nur einen kleinen Teilbereich abdecken. Aber all diese Antworten helfen uns kein bisschen weiter, wenn wir unschuldiges Leid, das kein gutes Ende findet, erklären wollen. Was sagen wir zum Beispiel einem missbrauchten Kind? Ein Kind, wie es Tausende gibt, das von seinen Erziehungsberechtigten für sexuelle Handlungen an perversen Säcken freigegeben wurde. Was sage ich Angehörigen von grausam zu Tode gefolterten Menschen, die in Regimen wie Syrien, Nordkorea und sonst wo von perversen Sadisten zu Tode gequält werden? Was sage ich den Tausenden von Vätern und Müttern, die in der Ukraine und in allen anderen Kriegen ihre Väter, Kinder, Mütter und Söhne verloren haben, im Granathagel zerfetzt und verschüttet und von einer wild gewordenen Soldateska mit Grinsen im Gesicht erst vergewaltigt und dann aus nächster Nähe erschossen? Was sage ich den Opfern von Erdbeben und Überschwemmungen, die ihre Angehörigen verloren haben oder deren Existenz zerstört wurden? Was sage ich Menschen, die von Kindesbeinen an Krankheiten leiden, die sie nur ein bestimmtes Alter erreichen lassen? Was sage ich Frauen, deren Ehemänner sich zu saufenden und gewalttätigen Tyrannen entwickeln? Und ich könnte noch vieles weitere aufzählen. Das Leid auf dieser Welt kennt kein Ende. Erzähle ich diesen Opfern etwas von der Schuld an ihrem Leid wegen ihres freien Willens? Was haben diese Menschen verbrochen, dass sie das ertragen müssen? Haben sie gesündigt, mehr als du und ich, dass sie so etwas erleben müssen? Oder werden sie dadurch von Gott geläutert? Oder können sie danach ihr Leben mehr schätzen, weil sie das Dunkle gesehen haben? Ich weiß nur eins, nachdem alle Freunde Hiobs nacheinander und abwechselnd über ganz viele Kapitel hinweg alle die hier genannten gängigen Erklärungsmuster vorgebracht haben, nämlich Leid aus Sünde, Leid als Strafe Gottes, Leid zur Wertschätzung des Guten und Leid, weil dein freier Wille dich auf einen falschen Weg gelockt hat. Und Hiob sich gegen all diese Vorwürfe gewehrt hat, spricht endlich Gott. Und was sagt Gott zum Schluss? Kannst klicken. Er verurteilt alle diese Erklärungsversuche als falsch und stümperhaft. Und er verteidigt sogar Hiobs Anklage an ihn als gerechtfertigt. Kannst klicken, bis alles weg ist. alle unsere Erklärungsversuche sind letztendlich Krücken. Und warum? Weil sie immer nur zu einem gewissen Grad eine Antwort geben. Das ist zu früh. Da müsst ihr dann irgendwann mal eine leere Folie auftickern. Genau. All diese Antworten geben aber nie eine allumfassende Antwort. Du kannst alles, alle Luftballons weg, bis nur noch die blanke Folie da ist. Vielen Dank. All diese Antworten hier geben nie eine allumfassende Antwort. Und sie geben gleich gar nicht im Voraus eine Erklärung von uns an irgendwelche Betroffene. Diese Teilwahrheiten und Erklärungsversuche können nur von einem Betroffenen im Nachhinein selbst getroffen werden. Nur ein Betroffener hat das Recht zu sagen, hier habe ich durch das erfahrene Leid an Glaubenstiefe gewonnen. Nur ein Betroffener hat das Recht zu sagen, hier habe ich durch das erfahrene Leid die guten Seiten des Lebens wieder schätzen gelernt. Nur ein Betroffener hat das Recht zu sagen, hier habe ich Leid erfahren, weil ich wirklich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Immer nur der Betroffene hat das Recht dazu, nie wir als Außenstehende. In der Notfallseelsorge geht alles Gesunde nur davon aus, dass wir keine Antworten und keine Erklärung haben. Und auch Hiob bekam keine direkte Antwort. Er bekam nur die, dass er Recht hatte und es für das Leid und für sein Leid keine Erklärung gibt. Und ich glaube, damit sollten wir lernen zu leben. Und ich denke, es ist ein Schritt der Reife, wenn wir als Christen zugeben, wenn uns unverschuldetes und grenzenloses Leid begegnet, dass wir darauf keine Antwort haben. Aber was bleibt uns dann noch? Was bleibt uns dann noch? Auf keinen Fall eine Antwort. Keine pseudo-theologische, keine pseudo-biblische, keine philosophische und schon gar nicht eine platte und unreflektierte. Jesus hat nie eine Leittheorie geäußert. Zu keinem Kranken, der zu ihm kam, hat er gesagt, was willst du hier, du hattest doch einen freien Willen. Und seine Jünger stützt er mehrmals zurecht, als sie versuchten, das Leid mit Ursachentheorien in Verbindung zu bringen. Aber was er tat, das war das eine. Er begegnete Leid mit Heilung und schuf dadurch einen Ausblick auf Gottes neue Welt. Jesus heilte. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ich mich so anschaue. Also ich weiß, zwar wenn die Frage gestellt worden wäre oder würde, wer hätte denn gern die Gabe der Heilung, würde ich mit beiden Händen strecken. Ich würde das herrlich finden, Menschen zu erleben, die durch Gebet geheilt werden. Das treibt mir die Freudentränen in die Augen, wenn ich daran denke. Und ich kenne so viele Menschen, die so viel Leid haben, so viel, die verkrüppelt sind, die sonst irgendwas haben, wie gesagt, wie herrlich wäre das? Aber irgendeiner muss da den Regenschirm links und rechts vor mir aufgespannt haben, als Gott diese Gabe verteilt hat. Ich hatte sie nicht. Und ich glaube, ähnlich geht es euch aus. Auch. Wir sind alle nicht gerade begnadete Wunderheiler. Und wenn du selbst von Leid betroffen bist, bleibt dir die berechtigte Klage. Und als Tröster bleibt uns die aufrichtige Anteilnahme mit dem Leidenden. Das Leid darf uns nicht stumm machen. Leiden darf nicht durch wohlfeile Theorien zum Schweigen gebracht werden. Es gibt einen Spruch in unseren Kirchen, der mir zugegebenermaßen bei kleinen Problemen berechtigterweise auch schon geholfen hat. Und er lautet, frage nicht warum, frage wozu. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Danke, schüchternes Nicken. Bei kleineren Dingen mag das wirklich seine Berechtigung haben. Aber wenn wir das zu Ende denken, hat es letztendlich nur einen Zweck, nämlich dich zum Verstummen zu bringen, um dadurch die eigene Hilflosigkeit zu übertünchen. Haben wir denn wirklich keinen Mut mehr, zu klagen und Klage zuzulassen? Schaut mal in die Klagepsalmen. Alle Klagepsalmen in unserer Bibel fragen nach zwei Dingen. Erstens, warum? Und zweitens, wie lange noch? Wollen wir unseren Mitmenschen diese Fragen wirklich austreiben, nur damit sie endlich Ruhe geben? Ich möchte dir heute Morgen etwas zusprechen. Wenn du jemand bist, der unsägliches Leid ertragen muss, ist es dein Vorrecht, deine Klage vor Gott zu bringen. Wir alle haben dasselbe Recht wie Hiob. Und dieses Recht endet nicht bei Kapitel 2, bei dem Hiob noch wohltemperiert sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Wir haben auch das Recht von Kapitel 3 und alle folgenden Kapiteln, in denen Hiob im Originaltext Gott mit den Worten anklagt, du bist ein Schuft. Er beschimpft dort Gott als einen charakterlosen Kerl und fragt ihn, ob er denn nichts Besseres zu tun hat, als die Leidenden und die Kranken dieser Welt mit immer mehr Leid zu überschütten und zu piesacken. Wenn ihr das lest, da bleibt euch die Luft weg. Aber meinen wir, dass Gott das nicht aushält? Meinen wir, dass Gott es nicht sieht, wenn grenzenloser Schmerz dich verkrampfen lässt und du dir nur noch zum Schreien und Weinen zumute bist? Meinen wir, dass Gott erwartet, dass wir ihm in dieser Situation wohltemperierte und geheuchelte Lobhudelei vortragen? Was macht Gott in der Geschichte mit Hiob? Gott lässt Hiob ausreden. Er darf alles auskotzen, was ihn verbittert und was ihn fast wahnsinnig macht, bevor er ihm ganz am Schluss antwortet. Ich glaube, dass Gott mehr Verständnis für diese Anklage seiner Kinder hat, als wir es jedem Leidenden je zustehen würden. Wir dürfen klagen. Wir dürfen wie die Psalmisten fragen, warum und wie lange noch. Und die Klagenden dürfen hoffen, dass Gott eine neue Hoffnung in sie pflanzt. Und wir helfen Leidenden nicht, wenn wir uns auf die Seite des Angeklagten stellen. Unser Platz ist nicht, Gott zu verteidigen. Das kann Gott sehr wohl selbst. Unser Platz ist, an der Seite der Leidenden zu stehen. Wir helfen ihnen nur, wenn wir mit ihnen leiden. Da gehören wir hin. Wir sind Jesus nie ähnlicher, wie wenn wir mit den Leidenden leiden und wenn wir die trösten, die Trost brauchen und wenn wir die, die zerbrochen sind, stützen. Und wenn Gott Segen und Auftrag schenkt, dann heilt er auch manchmal durch unser Gebet hindurch. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, unerklärliches Leid zu relativieren oder zu erklären. Denn was sagt Gott ganz am Schluss zu den drei Freunden Hiobs, die sich auf seine Seite gestellt haben? Und Hiob immer mit diesen unseren Lieblingsargumenten angegriffen und Gott verteidigt haben und damit letztendlich Hiob angeklagt haben. Er sagt zu diesen Freunden, ihr habt nicht recht von mir geredet. Mein Knecht Hiob hat aber recht geredet. Wie gesagt, Hiob erhält von Gott keine direkte Antwort. Man könnte meinen, dass Gott seine Anklage ignoriert. Tut er aber nicht. Stattdessen nimmt er ihn mit auf eine Reise. Letzte Folie. Und von dieser Reise, die Hiob mit seinem Herrn und Gott macht, werde ich euch in meiner nächsten Predigt erzählen. Denn durch sie erfuhr Hiob vollkommene Heilung und Frieden. Amen.